SR Info. Rundschau.
8 Uhr, guten Morgen, das sind 3 unserer Themen.
Man kann sich das nicht so vorstellen, dass die gesamten Behandlungen quasi auf den anderen Standort verlegt werden, sondern die Patientinnen und Patienten werden sich selber ihre Wege suchen, dass das sich finden wird.
Krankenhauskooperationen im Saarland offenbar gut angelaufen.
Es ist vor allem jetzt aber auch wichtig, in diesen Tagen nicht in den Kategorien von Gewinnen und Verlieren zu denken, sondern es ist notwendig, darauf sich zu konzentrieren, was brauchen wir in Deutschland, damit Deutschland wieder fit wird für die Zukunft. Und darauf müssen wir uns konzentrieren.
Heute übernimmt die Hauptgruppe die Koalitionsverhandlungen in Berlin und...
Die Sinne sind maximal geschärft. Die unterschätzt niemand. Die SV Elversberg in der zweiten Liga aus meiner Sicht sowieso niemand. Spielen mit den attraktivsten Fußball, eine der torgefährlichsten Mannschaften. Also da wissen wir schon, was auf uns zukommt.
Topspiel für die SVE heute beim HSV im Volksparkstadion. Und das Wetter, viel Sonne, später kommen ein paar Wolken dazu, bei 15 bis 19 Grad. Krankenhäuser müssen kooperieren. Das ist eine Vorgabe aus der Politik, auch hier bei uns im Saarland. Und einen Zeitplan, den gibt's dafür obendrein. Bis Ende März müssten die Kooperationsgespräche unter benachbarten Kliniken stattgefunden haben. Das hatte Sozialminister Jung im Herbst verkündet. Sonst werde er Vorgaben machen. Ende März ist jetzt. Und die Gespräche laufen nicht nur, sie laufen auch gut, sagt Gesundheitsminister Jung im SR-Gespräch mit Stefanie Balle.
Die Vorgabe, dass angesichts der Krankenhausreform nun deutlich mehr Kooperationen stattfinden müssen, hätten die Verantwortlichen akzeptiert. In Saarbrücken werden auf dem Winterberg und auf dem Rastpfoulier eine Abteilung schon zum 31. März geschlossen. In Saarlouis verhandelt laut Jung die Marienhaus GmbH mit dem Roten Kreuz Südwest über den Abbau von Doppelstrukturen in der Elisabeth-Klinik und der DRK-Klinik. Dort gäbe es allerdings noch den Vorbehalt, dass sich das Rote Kreuz Südwest komplett aus dem Krankenhausgeschäft zurückziehen wolle. Das belaste die Gespräche mit Unsicherheiten. In Neunkirchen sprechen die Kreuznacher Diakonie, die das Krankenhaus in der Innenstadt betreibt, und die Marienhaus GmbH, die den Kohlhof betreibt, ebenfalls miteinander. Genaueres teilte der Minister dazu nicht mit. Konkretes zur Umsetzung der Krankenhausreform im Saarland soll es schon bald geben. Dann wird Minister Jung das Gutachten, das die Grundlage dafür bietet, öffentlich vorstellen.
Das Geld aus dem saarländischen Transformationsfonds wird deutlich langsamer verteilt als ursprünglich geplant. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, sind bisher 400 Millionen Euro eingesetzt worden. Gut 100 Millionen wurden demnach für den Erwerb des Ford-Standorts in Saarlouis ausgegeben, unter anderem für die geplante Ansiedlung des Pharmaunternehmens Vetter. Ursprünglich hatte die Landesregierung angekündigt, bis Ende vergangenen Jahres schon über 1 Milliarde Euro aus dem Sonderfonds ausgeben zu wollen. Der Transformationsfonds in Höhe von rund 3 Milliarden Euro ist dafür gedacht, den Strukturwandel im Saarland zu unterstützen. Die CDU-Fraktion im Saarländischen Landtag fordert eine Anhörung zu Gewalt und Extremismus an Schulen. Wie die Fraktion mitteilt, soll der Bildungsausschuss in der kommenden Woche darüber entscheiden. Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Schmidt-Lang teilte mit, in den vergangenen 10 Jahren hätten die Fälle von Gewalttaten in Schulen deutlich zugenommen. Diese Entwicklung sei besorgniserregend und dürfe weder verharmlost noch hingenommen werden. Die CDU-Fraktion möchte unter anderem auch erfahren, welche Ergebnisse die aktuelle Kriminalstatistik zu diesem Thema liefert. Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und der SPD ist letzte Woche ja so ein bisschen der Zeitdruck rausgenommen worden, nach dem Motto, lieber dauert es ein paar Tage länger, aber dafür ist dann alles geklärt. Ewig Zeit bleibt ja aber trotzdem nicht. Die Arbeitsgruppen haben ihre Ergebnisse präsentiert und seither ist klar, wo genau es hapert. Und an diese Punkte soll ab heute ganz vertraulich die Hauptverhandlungsgruppe ran.
Jetzt ist die Hauptverhandlungsgruppe gefragt. 19 Politikerinnen und Politiker aus CDU, CSU und SPD. Ihr Ziel? Aus den Papieren der Arbeitsgruppen einen Koalitionsvertrag machen. Das heißt Doppelungen streichen, Widersprüche zu anderen Arbeitsgruppen auflösen und vor allem die eckigen Klammern auflösen. In den Klammern haben die Arbeitsgruppen in unterschiedlichen Farben ihre Positionen festgehalten. Blau für die Union, rot für die SPD. Besonders bunt ist das Papier der Arbeitsgruppe Steuern und Finanzen. Eine der offenen Fragen, wie viele Steuern sollen Besserverdiener künftig zahlen? Wie lange die Kompromisssuche dauern wird, ist nicht abzusehen. Die Rede ist von einem harten Stück Arbeit. Einen Zeitplan nennen die Verhandler mittlerweile nicht mehr. Klar ist nur, dass sich die Runde abwechselnd in den Parteizentralen von SPD, der CDU und in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin treffen wird. Björn Dahlke, Berlin.
Der russische Präsident Putin hat eine Übergangsregierung für die Ukraine vorgeschlagen. Er erklärte, man könne die Ukraine unter die Verwaltung der Vereinten Nationen stellen. Diese sollten dann Neuwahlen in dem Land vorbereiten. Weiter erklärte Putin, mit einer neuen Regierung könnten dann Friedensgespräche aufgenommen werden. Mit dem Vorschlag einer Übergangsverwaltung spielt Putin darauf an, dass er die ukrainischen Behörden nicht als legitime Verhandlungspartner sieht. Die Amtszeit des ukrainischen Präsidenten Selenskyj war offiziell im Mai vergangenen Jahres zu Ende gegangen. Wahlen in Kriegszeiten sind in der Ukraine gesetzlich verboten. Die Opposition hat allerdings mehrfach betont, dass sie keine Wahlen in Kriegszeiten abhalten will. Die Affäre um den Signal-Chat über Angriffspläne auf die Houthi-Rebellen beschäftigt die US-Regierung weiter. Ein Bundesrichter hat die Trump-Regierung jetzt angewiesen, den umstrittenen Gruppenchat nicht zu löschen, sondern aufzubewahren. Eine Nichtregierungsorganisation hatte geklagt, weil dienstliche Unterhaltungen von Regierungsmitgliedern laut Gesetz archiviert werden müssen. Außerdem steht nach wie vor im Raum, ob in dem Chat vertrauliche Informationen diskutiert wurden, was Geheimnisverrat und damit eine Straftat sein könnte. Er gilt als Trumps Mann fürs Grobe, Vizepräsident J.D. Vance. Heute startet er zu einem Kurztrip nach Grönland. Was mal als Familienausflug aussah, hat sich in den letzten Tagen zu einem Politikum entwickelt. Nicht nur, weil die USA immer offener sagen, wir wollen Grönland haben, sondern weil Vance nun auch noch andere hochrangige Politiker im Schlepptau hat. Julia Weschenbach über Besuch, den eigentlich keiner will.
Vance will mit seiner Ehefrau Usche und seinem Sohn den US-Militärstützpunkt besuchen. Begleitet wird er außerdem von Trumps nationalem Sicherheitsberater Walz, US-Energieminister Wright und dem US-Senator Lee, hieß es von offizieller Seite aus Washington. Die Delegation wolle sich auch über die Sicherheitslage Grönlands informieren, sagte Vance vorab in einem Video bei X. Denn Grönland werde von mehreren Mächten bedroht. Die dänische Regierung hingegen sieht in dem Besuch eine weitere Provokation. Ministerpräsidentin Frederiksen betonte erneut, Grönland gehöre den Grönländern. Verteidigungsminister Poulsen sprach von einer Eskalation. US-Präsident Trump wiederum hatte am Mittwoch sein Interesse an Grönland erneut zum Ausdruck gebracht. Die USA müssten die Insel haben, so Trump. Die große Mehrheit der Menschen in Grönland möchte aber nicht zu den USA gehören. Gleichzeitig will die Bevölkerung unabhängig sein von Dänemark.
Die Fläche an Meereis in der Arktis ist so klein wie noch nie. Das meldet eine darauf spezialisierte US-Klimabehörde und beruft sich auf aktuelle Satellitenaufnahmen rund um den Nordpol. Demnach beträgt die Meereisfläche rund 14 Millionen Quadratkilometer. Das sei der niedrigste Wert seit Beginn der Messungen vor knapp 50 Jahren. Seit fast einem Jahr blieben Schwimmerinnen und Planscher in Eppelborn auf dem Trockenen, denn das Hellbergbad war dicht. Es hatte dringend saniert werden müssen. Inzwischen sind fast alle Arbeiten erledigt, nur noch ein paar Kleinigkeiten fehlen, wenn das Hallenbad heute Nachmittag feierlich wieder eröffnet wird. Für die SR-Info-Rundschau Max Tettler.
Fast das gesamte Bad wurde im vergangenen Jahr erneuert. Im Badebereich gibt es eine komplett neue, schallschutzoptimierte Unterdecke. Das Becken wurde neu gefliest und auch im Dampfbad gibt es Neuerungen. Was aktuell laut Gemeinde Eppelborn noch fehlt, ist ein Hebelifter zum barrierefreien Einstieg in das Becken. Hier kämpfe man aktuell noch mit Lieferschwierigkeiten, so eine Sprecherin. Ursprünglich sollte das Hellbergbad schon im Herbst vergangenen Jahres wieder öffnen. Durch massive Regenfälle im Juli gab es jedoch Schäden an den Umkleiden. Der Umbau des Bades hat die Gemeinde rund 1,7 Millionen Euro gekostet. Knapp ein Drittel der Kosten wurden vom Bund übernommen.
Eine seit Samstag vermisste Frau aus Bildstock ist wieder zurück. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 60-Jährige gestern Abend wohlauf angetroffen. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. In der zweiten Fußball-Bundesliga steht heute für die SV Elversberg ein Topspiel an. In einem großen Stadion, in dem die Stimmung eigentlich immer gut ist. Und dann auch noch beim Tabellenführer, dem Hamburger Sportverein. Eine Herausforderung für die Elf aus dem Saarland, René Henken.
5 Punkte trennen die SV Elversberg aktuell vom Aufstiegsrelegationsplatz. Das heißt, mit Blick nach oben ist noch alles drin. Zumindest, wenn die Elversberger heute Abend gewinnen. Das wird aber nicht so einfach. Der HSV, das Team mit den meisten geschossenen Toren, hat noch kein Heimspiel in dieser Saison verloren. Trotzdem, den Saarländern liegen die Top-Teams. Das Hinspiel haben sie zum Beispiel mit 4:2 gewonnen. Auch im zweiten Zweitliga-Jahr ist es für Trainer Horst Steffen noch etwas Besonderes, gegen Top-Teams in solchen Stadien zu spielen. Er und seine Mannschaft wollen das Spiel vor rund 55.000 Zuschauern als Geschenk nehmen und zeigen, was sie drauf haben. Personell haben die Elversberger aktuell keine größeren Verletzungssorgen. Bis auf Patrick Tragon, Luther Dürholz und Frederik Jäckel sind alle Spieler einsatzbereit.
In der Fußball-Champions League der Frauen ist nun auch der VfB Wolfsburg ausgeschieden. Die Mannschaft verlor das Viertelfinal-Rückspiel beim FC Barcelona mit 1:6. Das Hinspiel hatte Wolfsburg mit 1:4 verloren. Und bei der Eiskunstlauf-WM in Boston hat das deutsche Duo Hase Wolodin Silber gewonnen. Sie zeigten eine nahezu perfekte Kür und mussten sich nur knapp dem Paar aus Japan geschlagen geben.